Herzlich willkommen zum Bipel Messeradio zur Spiel 2024. Präsentiert von Bipel, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen zum Bipel Messeradio zur Spiel 2024 mit Peter
und Matthias.
Ja. Hallo Matthias, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir heute über die Deep Brand Essen-Neuheiten zu sprechen.
Nein. Vielen Dank, Peter, dass ich mit dir über meine Neuheiten reden darf.
Ja. Das ist eine Win-Win-Situation.
Yeah!
Also steigen wir direkt ein, auch wenn ich gerne mit dir über alles Mögliche quatschen würde, aber wir wollen das ja kurz und knackig halten. Erstmal rund um Essen, bevor wir über eure Neuheiten sprechen. Worauf achtest du, damit dieses Jahr das ein toller Spielbesuch wird?
Also ich achte darauf, dass ich mir nicht zu viele Termine lege, dass ich vielleicht auch mal Zeit habe, draußen rumzulaufen und Leuten Hallo zu sagen. Und ich achte vor allem darauf, dass ich möglichst alles schon vorher erledigt habe, und tatsächlich haben wir 90% der Sachen schon im ersten Halbjahr erledigt, sodass wir jetzt nur noch zum großen Teil auf der einen Seite den Stress haben, die Grafiken fertig zu machen, auf der anderen Seite ja die ganzen Termine noch zu handeln.
Mhm. Ja, das mit den wenig Terminen und wenig Sachen, die ich erledigen will, das kenne ich auch. Ich habe das Gefühl, von Jahr zu Jahr will ich einfach mehr Zeit für die Menschen haben, die ich da treffen kann.
Das ist tatsächlich, also früher habe ich mich, also als ich die ersten Male auf der Messe war, noch Anfang der 90er, da war natürlich tatsächlich viel, oh Mann, hier kann man spielen und hier kann man Sachen kennenlernen. Das war tatsächlich total berauschend. In den Nullern und Anfang der 10er war es tatsächlich so, dass ich in erster Linie mich mit ganz vielen Leuten getroffen habe, weil das für mich so ein Familientreffen war. Mhm. Heutzutage habe ich halt das Problem, dass ich arbeitstechnisch so eingebunden bin, dass ich mehr Leute aus dem Business treffe. Und die ganzen anderen Leute treffe ich dann hoffentlich mal, wenn ich dann irgendwie Luft habe, zwischen den Meetings oder am Abend. Und das ist das, was, finde ich, immer noch das Wichtigste für mich bei Essen ist. Also einfach die Möglichkeit zu haben, ich kann Menschen treffen und mich mit denen einfach unterhalten und die Form von Geselligkeit nutzen. Und ich wünschte mir, ich könnte mit denen auch noch an einem Tisch sitzen und zusammen was spielen. Aber das ist utopisch.
Da höre ich schon raus, auf was du dich freust. Gibt es noch irgendwas Spezielles, irgendwas, so eine bestimmte Sache oder einen bestimmten Zeitpunkt, auf den du dich am meisten freust?
Wenn ich jetzt sage, auf Sonntag auf den Abbau, dann klingt das eher negativ. Aber tatsächlich ist es so, das ist eine sehr, sehr intensive Arbeitswoche und da gibt es so viele Kleinigkeiten. Ich könnte da jetzt tatsächlich nichts Besonderes herausheben, außer dass ich mich über jeden freue, der dann bei uns mal am Stand vorbeikommt. Ich gucke, dass ich jeden Tag von 13 bis 14 Uhr in der Nähe der Kasse am Deep-Print-Stand bin in Halle 3. Und wer dann einfach mal kurz Hallo sagen will, wie gesagt, täglich von 13 bis 14 Uhr versuche ich da zu sein und hoffe, dass ich einfach mal ganz viele Leute auf diese Weise treffen kann.
Gehen wir mal rüber direkt zum Konkreten und zu dem, was alles geplant werden muss. Wie gestaltet ihr dieses Jahr euren Stand und wo finden die Menschen euch? Seid ihr am gleichen Ort wie letztes Jahr?
Ja, schon, aber. Also wir sind tatsächlich am selben Ort, aber dieses Jahr haben wir halt den gesamten Stand für uns allein. Letztes Jahr hatten wir uns den ja noch geteilt mit Frosted Games. Frosted Games ist jetzt woanders. Und Deep Print Game hat jetzt den gesamten alten Kosmos-Stand für sich alleine. Und von da aus gesehen, da kann man uns immer noch finden. Das ist am Eingang von Halle 3. Also wer über die Halle 3 reinkommt, sollte unseren Stand eigentlich relativ schnell sehen können. Und da wir dieses Jahr deutlich mehr Fläche haben, muss man trotzdem an das gegenüberliegende Ende kommen, um dann dort irgendwie den Tresen zu finden. Mhm. Weil dann man natürlich als erstes auf die gesamte Spielfläche blickt und auf die ganzen Tische und sieht, was da alles an Neuheiten angeboten wird und ob man gleich einen Demotisch kriegen kann und solche Sachen.
Das heißt, habt ihr mehr Spielfläche, wenn ihr euch den jetzt nicht mehr teilt?
Wir haben sehr viel mehr Spielfläche. Also um genau zu sein, wir haben etwas mehr als doppelt so viel Fläche wie letztes Jahr. Wir haben versucht, den Bereich für unsere Meetingräume und das Lager ungefähr gleich groß zu halten, sodass da ungefähr 150, 200 Quadratmeter an zusätzlicher Spielfläche für uns drin ist.
Okay, wow. Ja, für welche Spiele braucht ihr denn so viel Platz?
Also in der Theorie für gar keine. Wir könnten es wahrscheinlich auch auf der kleineren Fläche machen. Fakt ist aber, dass wir glauben, dass die Leute natürlich vor allem nach Essen kommen, um zu spielen und die Spiele kennenzulernen. Und deswegen ist es uns wichtig, den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, hey, komm her, setz dich hin, spiel unsere Spiele in Ruhe. Und wir haben zwei Neuheiten. Das eine ist halt Civolution, das haben wir letztes Jahr ja schon so ein bisschen angekündigt. Wir werden die Leute wahrscheinlich aber keine ganze Partie spielen lassen, weil das einfach auch zu lange dauert. Aber wir werden halt gucken, dass wir eine vollständige Erklärung geben und die Leute zumindest die erste Hälfte spielen lassen, also die ersten zwei Runden. Das ist dann insgesamt ein Time-Commitment von 3 Stunden. Und bei 9 Stunden Messeöffnung jeden Tag können wir da theoretisch 3 Gruppen durch rotieren. Wir werden davon aber mehrere Tische haben, weil wir auch jedem wirklich die Möglichkeit geben wollen, da einfach mal reinzuschnuppern und zu gucken, ob das Spiel was für ihn ist. Ansonsten haben wir ganz, 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 ganz viele Tische, auf denen wir unsere andere Neuheit präsentieren. Und das ist ein kleines Kartenspiel von Leo Colovini, genannt Roaring Twenties. Und das ist so ein bisschen, wir waren letztes Jahr wirklich schockiert über den Erfolg von Five Towers. Also, weil wir dachten, ach komm, lass uns ein kleines Kartenspiel noch machen, das tut nicht weh, das kann nicht schaden. Und wir haben am Ende so viel positives Feedback gekriegt und dieses Spiel hat solch große Wellen geschlagen, dass wir gesagt haben, ach, wenn wir noch mal ein gutes Kartenspiel finden, dann kann man das ja machen. Und das haben wir gefunden und wir waren sehr begeistert, als uns das der Leo Colovini vorgestellt hat, dass wir da mit wirklich mit irrsinniger Blitzgeschwindigkeit dran gearbeitet haben, viele Sachen gemacht haben, am Ende noch ein schönes Thema gefunden haben. Bei Roaring Twenties geht's halt darum, wir sind Dinos und wir wollen eine 20er-Jahre-Party machen. Und das ist auf der anderen Seite, also das ist das thematische Einkleidung, es ist halt natürlich ein Kartenspiel. Es ist auch wieder ein, ich sag mal, Versteigerungsspiel. Es geht darum, dass wir natürlich die Partygäste anlocken wollen, weil wir wollen natürlich die wertvollste 20er-Jahre-Party machen. Und die Dinos haben verschiedene Punkte und wir versuchen, möglichst viele Punkte von den Dinos zu machen. Wir kriegen auch für Pärchen und Drillingen auch extra Punkte. Aber vor allem kriegen wir Punkte für möglichst viele verschiedene Dinos, die dann so eine Reihe bilden. Also die sind auch durchnummeriert, die Dinos. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 2, 3, 4, 5, 6 habe, ist das eine relativ lange Reihe, für die ich dann nochmal viele extra Punkte kriege. Und auf diese Art und Weise den Wert meiner Dinos gesteigert habe. Und ersteigern tue ich der Dinos tatsächlich entweder, indem ich ihnen die coolsten Fressalien vorsetze. Da kann man sie halt also mit Lava-Cakes und ich glaube Gemüse-Kebab und da war noch eine dritte Sache irgendwie anlocken. Oder man lässt das Essen komplett zur Seite und man zieht sie an mit Klunkern, weil natürlich Dinos auch auf Blinky-Blinky-Sachen stehen.
Na, ist doch
logisch. Ja, das ist unser Kartenspiel und da werden wir etliche Tische mitfüllen, weil ich glaube, das wird viele Leute dann auch ziemlich begeistern.
Okay, das macht mich ziemlich neugierig als großer Fan von kleinen Kartenspielen und als großer Fan von Five Towers letztes Jahr. Wie ist das denn mit der SpielerInnenanzahl bei Roaring Twenties?
Leider nicht solo geeignet. Das ist bei Versteigerungsspielen doch tatsächlich eine Herausforderung. Aber es funktioniert problemlos für 2 bis 5 Personen.
Okay, cool. Also, ja, werde ich auf jeden Fall an den Tisch kommen. Du hattest auch noch Civolution angesprochen. Das wiederum kenne ich ja schon aus dem Playtesting. Aber magst du das einmal unseren HörerInnen vorstellen?
Aber natürlich. Also Civolution ist tatsächlich unser wirklich großes Spiel. Ich glaube, das ist vom Umfang und vom Preis her das wahrscheinlich größte und komplexeste Spiel, das wir je gemacht haben. Es ist von Stefan Feld. Es ist sogar sehr sicher, dass der komplexeste Stefan Feld. Aber es hat viele, viele typische Stefan-Feld-Knöpfe. Also du hantierst mit Würfeln und jeder Spieler startet mit 6 Würfeln. Und dann nimmt man immer, wenn man in einer Reihe ist, 2 von diesen Würfeln und kombiniert sie zu einer Aktion. Und jeder, der ein kleines bisschen Mathematik drauf hat, und ich glaube, jeder, der zumindest dich und Christian gerne hört, weiß, dass da ein bisschen Mathematik mit drin ist bei euch. Der weiß, mit 2 Würfeln in einer Kombination, da kann man problemlos 21 verschiedene Kombinationen bilden. Und genauso viele Aktionen gibt's auch. Und ein paar von den Aktionen sind relativ einfach gestaltet, wie, hey, ich erhöhe meine Intelligenz. Und im Gegensatz zu Usup ist sie hier auch nicht sinnlos. Oder ich mache halt eine der vielen anderen möglichen Aktionen. Vom Thema her ist es so, wir sind Gottesanwärter, also wir sind so in der Schule für Götter. Und wir sind halt dann bei einer der unserer Abschlussarbeiten und da müssen wir halt in Konkurrenzkampf mit den anderen Anwärtern in einer Computersimulation beweisen, dass wir eine Zivilisation besser evolvieren können. Das klingt etwas abgefahren, wenn man das Thema so hört, aber es hilft einem tatsächlich ganz, ganz viele Begriffe, die wir im Spiel haben, zu verstehen. Also wir haben, dass unser Spielerbrett vor uns ist halt die Konsole. Und wenn wir da ein Plättchen oder eine Karte installieren, dann ist das eine Platine. Und das macht halt dadurch alles viel Sinn. Es hilft, Begrifflichkeiten sehr sauber zu trennen von dem, was wir haben und von dem, was auf dem Spielbrett abgeht. Es gibt natürlich auch so einen kleinen Kontinent mit verschiedenen Regionen, so wie man das aus einer Computersimulation kennt, wo man die Personen, die Stämme, die man hat, diese Zivilisation, durch die verschiedenen Regionen bewegt und Rohstoffe abbaut und abtransportiert. Und auch versucht natürlich Sachen dann zu entdecken und es gibt ganz viele Orte, da gibt es sowohl positive Orte wie zum Beispiel der Wald der Riesenpilze oder auch negative Orte wie zum Beispiel ein Gletscher, die alle Einfluss auf mich, aber nicht nur auf mich, sondern auch auf die Stämme von den Mitspielern haben können. Und da gibt es ganz, ganz, also damit diese Aktionen Sinn machen, gibt es natürlich wirklich ganz viele Aktionen. Ich kann neue Stämme aufbauen, ich kann Stämme bewegen, ich kann Rohstoffe abbauen, ich kann sie transportieren, ich kann irgendwelche Ziele erfüllen, ich kann neue Karten ziehen und neue Karten ausspielen. Und wenn man an der Reihe ist, macht man eigentlich immer nur so eine kleine Mikroaktion. Und das ist das, was dieses Spiel eigentlich so super macht. Du hast sehr viele Aktionen, aber es sind immer wieder Mikroaktionen, aber das sorgt dafür, dass du einen relativ flüssigen Spiellauf hast. Das heißt, ich mache eine Aktion, der nächste ist dran, der nächste ist dran, ich mache schon wieder eine Aktion, der nächste ist dran, der nächste. Und dadurch kommt halt auch kein zu so große Downtime auf, weil es wirklich, wirklich viele Sachen gibt, die du machen kannst und das einfach immer wieder im Fluss ist und schnell läuft und dann einfach auch, du kommst super schnell rein, du verstehst sehr schnell die gesamten Symboliken. Und dann kannst du das auch locker flüssig runterspielen. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass wenn man das einmal kurz angespielt hat und man dann zu Hause sitzt, man erkennt die Symbole sofort wieder und kann dann sehr schnell wieder reinkommen in das Spiel.
Ja, es deckt sich mit meiner Wahrnehmung des Spiels. Also ist ja nochmal von Dennis Lohausen illustriert und die ganze Symbolsprache, finde ich, ist immer super eingängig bei ihm.
Ja, es ist, also das ist auch so, da haben Victor und Dennis haben an diesem Spiel grafisch, ich würde sagen, 2 Jahre lang rumgefeilt. Da sind ganz viele Kleinigkeiten noch ausgebaut worden. Wir haben selbst auf den letzten Metern noch mal ein Symbol ausgetauscht. Wir gesagt haben, das sieht dem einen zu ähnlich, lass es uns andersrum gestalten. Einfach damit sichergestellt ist, weil da sind 18 Ressourcen drin. Die muss man natürlich auch auseinanderhalten können. Da sind 6 Regionen drin. Da hatten wir während des Spieltests zum Beispiel immer wieder festgestellt, oh, die Leute konnten nicht ganz unterscheiden, ob das jetzt noch Hügelland oder schon Gebirge ist. Mhm. Also haben wir uns jetzt einfach Gag gegönnt, da die Gebirge sind zweilagig. Das heißt, die sind höher. Und du siehst sofort, oh, warte mal, das Ding hat eine zweite Ebene, das ist ein Gebirge. Solche Sachen.
Und ich hatte mich schon gefragt, wie du quasi die Mechanismen oder die Bauteile des Spiels so beschreibst. Und du hast gar nicht unbedingt die Sachen betont, die ich irgendwie so herausstechend fand. Und zwar einmal, ich mochte sehr gern diese ganzen Karteninteraktionen und das Tableau-Building, was quasi so nebenbei entsteht, während man immer seine Würfelaktionen macht. Und der zweite Teil, die ganzen Rundenwertungen, die mich sehr stark an Spiele wie Terra Mystica oder Gaia Project erinnern, wo ich quasi vor meinem ersten Zug schon so ein bisschen überlegen kann, wann ich was im Laufe des Spiels machen will.
Also, das ist eine sehr gute Ergänzung. Ich könnte über das Spiel stundenlang reden und wir hätten noch nicht alle Aspekte abgegrast, um es mal so zu formulieren. Tatsächlich, also diese Wertung ist tatsächlich etwas, das beim ersten Spielen für die meisten Leute vielleicht auch ein bisschen viel ist. Aber wenn man einmal drin ist, wenn man die Grundregeln verstanden hat, dann kann man tatsächlich auf diese Wertung gucken und sagen, okay, in der ersten Ära wird das gewertet. Wenn ich jetzt gucke, dass ich da drauf spiele, kriege ich so viele Punkte, dann kann ich einfach während des Spiels mehr Punkte vielleicht machen als in der Endwertung. Es gibt auch Spieler, die ignorieren das komplett und gucken, dass sie möglichst viel auf der Konsole ausbauen. Das Spiel hat so viele strategische Möglichkeiten und da ist einiges drin. Und da hängt jetzt auch eine ganze Menge wiederum davon ab, und was du gesagt hast, nämlich mit den Karten. In dem Spiel sind 165 Karten drin, von denen die Spieler verteilt auf 5 Bereiche: Erfindungen, Mutationen, Entdeckungen, Bauwerke und Achievements, Errungenschaften heißen sie auf Deutsch. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass selbst Victor, der locker eine höhere dreistellige Zahl an Spielen gespielt hat, noch nicht alle Kombinationen gesehen hat. Und er sagt, er entdeckt immer noch neue Sachen. Das ist irrsinnig, was man da alles entdecken kann. Und das macht auch eine Menge aus. Wir haben von den Karten, wir haben so Basissets gebildet, so fürs erste Spiel, damit man schon so ein bisschen das Gefühl hat, so, warte mal, das ist spannend, das zu entdecken. Aber wenn man das Spiel dann richtig spielt, weil man das schon, jetzt sage ich jetzt mal, 2 oder 3 Mal gespielt hat, dann braucht man nicht mehr mit diesen Basissets rangehen. Dann ist es so, man mischt einfach alle Karten, kriegt von jeder Farbe 2 und sucht sich immer eine aus. Und auf einmal sieht man wieder mehr Karten. Mhm. Während des Spiels kommen ja vielleicht, sage ich jetzt mal, 10%, vielleicht auch nur 5 von den Karten überhaupt, dass man sie zu sehen kriegt. Außer man macht eine Strategie, wo man ganz, ganz viele Karten sieht. Aber ansonsten sieht man sehr wenig von denen. Und auf diese Weise, wenn man tatsächlich jedes Mal zufällige Karten kriegt und sagt, oh, warte mal, diese und diese, das ist ja mal eine coole Kombination, da ist so viel noch zu entdecken. Ich glaube, aber das ist ein Aspekt, den kann man halt tatsächlich auch erst wertschätzen, wenn man das Spiel ein paar Mal gespielt hat. Weil beim ersten Mal bist du froh, wenn du einfach mal da durchkommst und feststellst, cool, das hat mir schon gefallen.
Ja, klar, irgendwie bei einem Spiel mit so einem Gewicht und so viel irgendwie Zahnrädern, die da irgendwie drehen, ist das, glaube ich, am Anfang sehr gut, einfach mal die Abläufe zu lernen. Ich habe ab Partie 2 diese Version gespielt, dass ich mir am Anfang Karten aussuchen durfte und sowas mag ich sehr gerne, wenn man dann sich eben überlegen kann, was das für eine Folge hat für das ganze Spiel. Weil man kommt ja gar nicht so leicht an neue Karten und quasi die wenigen Karten, die man am Anfang hat, die will man eigentlich alle gut ausnutzen.
Oh ja.
Ja, das waren die 2 Neuheiten. Wie hieß Roaring Twenties und Civolution?
Ja.
Ihr habt aber jetzt auch im Sommer Spiele veröffentlicht. Kannst du da einen kurzen Abriss geben?
Das mache ich doch sehr gerne. Also wir haben im Sommer tatsächlich auch schon jetzt zur BerlinCon 2 Spiele rausgebracht, wobei die tatsächlich jetzt noch nicht im Handel waren zur BerlinCon, sondern halt erst irgendwie jetzt im September angekommen sind. Und da ist zum einen Intarsia, unsere, ich sag jetzt mal, Familie Plus Neuheit von Michael Kiesling. Es geht darum, dass wir den Fußboden eines Cafés in Paris renovieren und die ganzen Intarsien neu auslegen müssen. Man merkt schon, wir lieben skurrile Themen, weil 0815 Themen kann ja jeder. Und da ist tatsächlich so, dass man halt seine Karten haushalten muss. Du kannst jedes einzelne Element kostet dich in der Theorie eine Karte. Also natürlich muss es farblich passende Karten sein. Wenn ich Teil 2 lege, muss ich 2 gleiche Karten legen, bekomme dafür aber eine andere Karte zurück. Und da geht's viel um das Management seiner Handkarten. So, warte mal, wenn ich das jetzt baue, dann kann ich die Karten kriegen und dann kann ich das auch noch bauen. Und man versucht so stückchenweise seinen Fußboden auszubauen. Und der Wettbewerb kommt dann dazu, dass es Aufträge gibt, Handwerkeraufträge. Und wenn ich bestimmte Sachen erfüllt habe, dann kriege ich diesen Auftrag und kriege dafür die Punkte. Und wenn ich mehrere Aufträge kriege von Handwerkern mit demselben Symbol, dann werten die nicht nur sich, sondern alle anderen davor, die ich schon bekommen habe, mit demselben Symbol. Und dadurch können bestimmte Symbole 2 oder gar 3 oder 4 Mal gewertet werden, was dann ein Vielfaches an Punkten ist. Und da ist dann die Strategie drin, das möglichst abzupassen und vielleicht dann auch nicht nur seine eigenen Handkarten zu managen, sondern auch zu sehen, oh oh, worauf spielen denn die Mitspieler? Mhm. Ja, da hatten wir richtig, richtig viel positives Feedback auf der BerlinCon. Mal gucken, wie das jetzt an Essen ankommt. Aber das wird zum Glück überall erhältlich sein und wen es anmacht. Also wir haben das versucht natürlich auch schön zu gestalten mit ganz, ganz tollem Holzmaterial. Ja, und die andere Neuheit, das ist Witness. Das war dann so ein kleines Baby von mir. Das kann man nur mit 4 Leuten spielen, nicht mehr und nicht weniger. Und es ist eine Neuauflage von einem Spiel, das schon vor 10 Jahren rauskam, was, wie ich fand, aber nicht schön aufgelegt war. Also du hattest halt diese Heftchen, alle mussten gucken, dass sie dieselbe Seite finden, dass sie die richtige Seite finden und dass sie auf diese Weise halt dann auch gucken, dass sie nicht irgendwie den Fall versauen. Und das haben wir jetzt alles gelöst, indem wir gesagt haben, es gibt jetzt stattdessen einfach die Karten. Und auf den Karten hast du die Fälle und die Kartenstapel, den spielst du einfach von oben nach unten stückchenweise runter. Und falls dir der Kartenstapel mal runterfällt, sind sie natürlich auch durchnummeriert, dass man es wieder zurücksortieren kann. Ja, es geht einfach um kooperatives Falllösen. Jeder hat einen Teil der Informationen und wir geben die Informationen weiter, indem wir so ein bisschen das Telefonspiel, also Chinese Whispers, wie nennt man es im Deutschen? Stille Post. Wir spielen Stille Post, das soll heißen, wir sitzen zu viert am Tisch und Spieler A erzählt Spieler B die Informationen, die er hat. Das Wichtige ist, das ist ein One-Way. Also bei Stille Post ist es ja nicht so, dass man irgendwas anderes wieder zurücksagt, sondern man hört das und man sagt das an die nächste Person. Und während Spieler A Spieler B in der ersten Runde was erzählt und Spieler C Spieler D, in der zweiten Runde erzählt Spieler B Spieler C. Und natürlich da sind dann die eigenen Informationen plus die Informationen, die man von Spieler A hat. Und das macht man dann 4 Runden und im besten Fall sind dann alle Informationen drum und man hat vielleicht auch noch die Informationen gehört, die man selber weitergegeben hat. Das hat den Vorteil, dass man sagt, ja, ja, da ist irgendwas angekommen oder, oh verdammt, da werden wir wahrscheinlich weniger Punkte machen. Dann erst kann man tatsächlich sich Notizen machen und dann gibt es 3 Fragen. Alle schreiben heimlich ihre Lösungen auf und für jede Frage, die man richtig beantwortet hat, gibt es einen Punkt. Und wenn alle 3 Fragen richtig beantwortet haben, sind das insgesamt 12 Punkte. Und 12 Punkte ist das Maximum, was man rausholen kann. Das Ganze ist, wie gesagt, es klingt jetzt nicht so kompliziert, es ist auch nicht so kompliziert, aber tatsächlich ist es natürlich ein bisschen gefordert, wenn man Sachen sich merken muss. Und ich habe das mit genug Leuten gespielt, die in der Lage sind, nicht mal ihre eigenen Informationen sauber weiterzugeben, sodass da eine Menge, wie halt bei Stille Post, so Verwirrung reinkommt, aber man kann es lösen. Man kann trotzdem feststellen, warte mal, das widerspricht dem, aber das müsste richtig sein und das wird deswegen die Lösung sein. Und die Gaudi ist an der Stelle größer als die Punktewertung, sage ich mal.
Ja, ich erinnere mich, dass das in einer der letzten Prätagoge-Folgen besprochen wurde bei den einzigartigen Spielen und freue mich, dass das dann über euch mal leichter verfügbar ist, weil es klingt wirklich wie kein anderes Spiel.
Ja, das ist uns einzigartig genug, dass wir gesagt haben, das wollen wir bei uns im Katalog haben und hoffen natürlich, dass die Leute da draußen das auch entsprechend positiv aufnehmen.
Das waren eure Neuheiten rund um die BerlinCon oder war da noch was?
Das waren tatsächlich nur diese beiden Neuheiten. Wir hatten im ersten Halbjahr hatten wir noch Lumicora von der Rita Model, ein schönes Plättchenlegespiel, wo man ein bisschen Korallen wieder aufbauen muss. Das ist jetzt aber, glaube ich, bei uns in Essen dieses Jahr nicht auf dem Stand. Das müsste man schon zu Pegasus gehen.
Okay. Das sind jetzt die Spiele von diesem Jahr. Aber wenn du noch mal ein Spiel aus euren Vorjahren empfehlen könntest, was sich die Leute anschauen sollen, was würdest du ihnen empfehlen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich sag jetzt mal nicht Five Towers, das hatten wir vorhin schon erwähnt. Das ist, glaube ich, ausreichend rumgegangen. Ich empfehle mal Match of the Century. Das ist jetzt natürlich wieder so ein bisschen persönliches Ego-Schleichen, weil ich daran auch mitgearbeitet habe. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel, das überraschend jetzt sogar für den IGA, den International Gamers Award, nominiert wurde in der Kategorie Zwei-Personen-Spiele. Und es geht darum, dass wir das berühmte Match von 1972, Spassky versus Fischer im Schach irgendwie nachspielen. Das war damals so ein Riesending. Das war das erste Mal, dass Schach sogar in den Medien eine Erwähnung fand, weil natürlich da auch so ein bisschen so der Kampf des Kalten Krieges Russland gegen USA so mit entbrannte. Auf der einen Seite hast du halt den Titelverteidiger Spassky, der wirklich als einer der besten Schachspieler seiner Generation galt. Auf der anderen Seite hast du den Herausforderer Bobby Fischer, der sehr anderes, modernes Schach gespielt hat und aber persönlich auch so ein, ich sag jetzt mal, leicht skurril verrückte Person ist. Und da ist eine Menge passiert. Also der Fischer hat dann darauf Wert gelegt, dass die in einen anderen Raum gehen. Der wollte dann unbedingt seinen eigenen Stuhl haben. Der hat so weit erpresst, dass das Preisgeld hochgelegt wurde, dass sogar Henry Kissinger als Präsident sich da irgendwie einschalten musste und so. Da ist eine Menge spannendes Geschichtliches dabei. Wir haben auch ein extra Geschichtsheft dabei. Aber man kann auch das ganze Spiel wunderbar spielen und genießen, ohne dass man auch nur irgendwelche Schachkenntnisse hat. Die muss man nicht haben. Man muss einfach nur Zahlen von 1 bis 5 oder 7 zählen können. Und das sollte funktionieren. Aber dann ist da trotzdem unterm Strich einiges drin. Und das wäre so noch eine Empfehlung, wer sagt, Zwei-Personen-Spiel, dank Skyteam jetzt vielleicht auch in aller Munde, dann sollte man da einen Blick drauf werfen.
Und du jetzt einfach als Matthias ganz losgelöst von Deep Rend Games. Gibt's von einem anderen Verlag ein Spiel, auf das du dich dieses Jahr freust, was du dir unbedingt anschauen willst?
Ah, viel zu viele Sachen. Also, wenn ich jetzt ein Spiel rauswählen würde, dann bin ich natürlich sagen, ich bin ein großer Fan von dem, was Delicious Games macht. Und der Wladimir Suchi hat ja in den letzten Jahren bewiesen, dass er wirklich, wirklich tolle Spiele machen kann. Woodcraft ist bei uns noch regelmäßig auf dem Tisch und Underwater Cities ist auch immer noch in regelmäßiger Rotation und wird gespielt, sowohl solo als auch gerne zu dritt oder viert. Und ich bin ein Riesenfan von Evacuation vom letzten Jahr, gerade so in der Rennspielversion, weil das lauter Knöpfe triggert, an denen ich viel Freude habe. Deswegen freue ich mich auf seine Neuheit Resafa und bin mal neugierig, ob das dann mir auch so gefallen wird wie die letzten Spiele.
Okay. Matthias, ich freue mich schon, dich zwischen 13 und 14 Uhr an der Kasse zu treffen.
Ja, ich mich auch.
Und insgesamt auf eine gute Zeit in Essen.
Ja, danke.
Ja, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war eine Sendung aus dem Beeple Messeradio zur Spiel 2024. Präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Mehr Infos unter www.beeple.de.